ARD.
So, dear friends, we are at a moment of truth. We are not only in danger, we are the danger.
When we get things more intelligent than ourselves, no one really knows whether we're going to be able to control them.
Wenn man in diesen Zeiten Nachrichten schaut, könnte man meinen, der Weltuntergang steht kurz bevor.
Wenn wir in Richtung 3 Grad gehen würden, Olympia, wäre das das Ende der menschlichen Zivilisation.
Klimakollaps, Pandemien, Atomkrieg.
They will be met with fire and fury.
Совместное нападение на Российскую Федерацию.
Angst vor dem Aufstand der Maschinen.
If we actually try to do this in real life, we are all going to die.
Wie könnte man so verantwortungslos sein, in diese Welt ein Kind zu setzen?
Ist nur noch der Reißverschluss. Oh, Leute, wenn du stillhältst, dann geht es auch schneller hier.
Dieser verantwortungslose Vater bin ich, Jannis. Ich schreibe als Autor fürs Radio, liebe Sprache und komplexe Zusammenhänge.
Schau mal. Schau mal, was hier steht.
Und das ist Lotte. Sie liebt Stapelsteintürme einzureißen und wenn man an ihrem Bauch schnüffelt. Lotte ist Jahrgang 2024. Damit hat sie beste Chancen, sogar noch den Beginn des 22. Jahrhunderts mitzuerleben. Vorausgesetzt, irgendjemand erlebt das mit. Und damit bringt Lotte ihren Papa ernsthaft zum Nachdenken. Wird es die Menschheit in 100 Jahren überhaupt noch geben? Und wenn nein, woran wird es gelegen haben?
Das ist Die vielleicht letzten Tage der Menschheit. Ein Bremen 2 Podcast für die ARD Audiothek über unsere Chancen, das nächste Jahrhundert zu überstehen. Folge 1. Sind unsere Tage gezählt?
Um mir die Frage nach den Gefahren für unsere Spezies beantworten zu können, werde ich in den nächsten Folgen Menschen auf der ganzen Welt kennenlernen.
What's different about our species compared to all the other species is that we adapt ourselves to our environment and we adapt our environment to ourselves.
Was unsere Spezies von allen anderen unterscheidet, ist, dass wir sowohl uns an unsere Umwelt anpassen, als auch unsere Umwelt an uns.
Ich werde Millionen Jahre in die Vergangenheit reisen. Und Milliarden Jahre in die Zukunft.
Nature has left geological speed.
Was sich einst in geologischen Zeiträumen ereignete,
what used to be geological speed,
passiert jetzt während eines Menschenlebens,
is now changing on a human level.
Teile der Antwort werde ich in den Weiten des Weltalls finden und andere im Inneren unserer eigenen Zellen.
In den ersten Leveln ist es ziemlich einfach.
Keep yourself hidden.
Halte dich verborgen.
So be you want to be very infectious.
Sei sehr ansteckend, aber wirke nicht wie eine Gefahr. Du kannst die Menschen niesen lassen, aber nicht viel mehr. Und dann, wenn du den Großteil der Welt infiziert hast, wirst du plötzlich tödlich.
That's when you start becoming more lethal.
Gefällt dir der Lotti? Der war ein bisschen gefährlich, der hätte dich mit einem Haps aufgegessen.
Aber alles beginnt hier. Mit einem Familienausflug ins Naturkundemuseum.
Das ist cool. Ja.
Cool, das scheint dir richtig zu gefallen hier.
Ja.
Wir müssen aber öfter kommen, ne?
Hinter Glas und eingelegt in gelblich trübe Flüssigkeiten stachen unzählige tote Augen den Besuchern entgegen.
Tiere, verschiedene Fische, kleine Haie.
Einige der Tiere sind erst vor wenigen Jahrzehnten in Exponat verwandelt worden. Und in der kurzen Zwischenzeit dennoch ausgestorben.
In was sind die eingelegt?
Scheiße, Formaldehyd vielleicht, Alkohol.
Im Durchschnitt lebt eine Spezies bei Tieren etwa 5 bis 10 Millionen Jahre. Irgendwann ist es dann immer vorbei. Die klimatischen Bedingungen ändern sich, konkurrierende Arten entstehen oder Katastrophen vernichten die Nahrungsgrundlage. Für uns Säugetiere sieht es dabei nicht ganz so gut aus wie für andere Arten. Vom ersten bis zum letzten Exemplar einer Art vergehen bei uns im Schnitt nur 1 Million Jahre.
Im Schnitt, habe ich gelesen, lebt eine Spezies auf der Welt 1 Million Jahre.
Das ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Also wenn es seit 300.000 Jahren Menschen gibt, dann hätten wir ja im Schnitt noch 700.000 Jahre Zeit.
Ja gut, aber wenn wir so weitermachen, dann haben wir es ziemlich versaut.
Dann vielleicht nicht.
Und haben den Schnitt von 1 Million einfach mal ordentlich nach unten gezogen.
Aber mal davon abgesehen, ob wir es selbst versauen, dazu kommen wir noch früh genug, erzählt so ein Durchschnitt natürlich relativ wenig über den Einzelfall. Man kann schließlich auch einfach Pech haben.
Oh, du bist doch ein Karnivor.
So wie Tyrannosaurus Rex.
So hat er auch gemacht.
Der wohl berühmteste der Dinosaurier. Er lebte zum Ende der Kreidezeit und war direkt dabei, als die Welt das letzte Mal so richtig unterging.
Ja, 2 Millionen Jahre gab es die, ne? Von 68 bis 66 Millionen.
6 Tonnen.
Ja. Und dann kommt einfach so ein Stein aus dem Weltall und macht alles kaputt.
Und das ist die Frage für diese erste Folge. Nehmen wir Menschen uns vielleicht viel zu wichtig, wenn wir glauben, wir könnten uns nur selbst ausrotten? Hat die Natur unser Ende möglicherweise längst beschlossen? Droht uns vielleicht dasselbe Schicksal wie den Dinos? Um das herauszufinden, reise ich nach Tautenburg.
Mikro ist schon gezückt hier.
Ja, immer vorbereitet hier.
Ja. Kommen Sie rein.
Hallo, guten Abend.
Hallo.
Ich bin Janne Funk.
Ja, freut mich.
Mitten im Wald, weit entfernt vom störenden Licht der Städte, liegt hier die thüringische Landessternwarte.
Guten Abend. Ludwig, bin der Nachtassistent.
Den Astronomen Bringfried Stecklum und seinen Nachtassistenten Herrn Ludwig könnte man als eine Art Asteroidenjäger bezeichnen.
Ja, das ist ja sehr wackelig.
Wenn die Nächte klar sind, beobachten die Astronomen von hier aus Asteroiden und versuchen, deren Bahnen durch das All zu berechnen.
So, jetzt ist alles auf und jetzt kann man das Fernrohr auch bewegen.
Unten im Kontrollraum laufen die Daten dann zusammen.
Das ist das System für die Himmelsfotografie. Das ist die größte Kamera der Welt. In der Mitte des Tubus, 4 Meter entfernt vom Spiegel, entsteht das Bild.
Der da zum Beispiel.
Machen Sie erstmal eine Testaufnahme oder wollen Sie gleich in die Folgen gehen, Herr Ludwig? In der Dämmerung empfiehlt sich mal eine Testaufnahme zu machen, um zu gucken, wie stark ist das Hintergrundsignal. Ne? Also wenn der Himmel noch zu hell ist, dann kann man die schwachen Sterne oder die schwachen Asteroiden nicht erkennen. Oder? Deswegen muss man ja warten, bis die Dämmerung kommt. Das ist noch, was haben wir für ein Signal hier? 14.000.
Was heißt der Gong?
Ende der Aufnahme. Okay. Das Bild ist fertig, mit anderen Worten.
Die Positionen möglicher Asteroiden erhalten die Astronomen von Kollegen aus der ganzen Welt, wenn denen, zum Beispiel bei Beobachtungen mit Satelliten, kleine Punkte am Himmel aufgefallen sind.
Die zentrale Anlaufstelle für diese kleinen Planeten ist das Minor Planet Center in den USA. Die rechnen vorläufige Orbits und machen dann sozusagen eine Tabelle, eine Risikoangabe oder mit einer Wahrscheinlichkeit, wie hoch ist es, dass ein bestimmtes Objekt jetzt ein erdnaher Asteroid ist.
Als vor 4,5 Milliarden Jahren unsere Sonne zu leuchten begann, war der Weltraum ringsum gefüllt mit kleinen Brocken aus Eis und Gestein. Die meisten dieser Brocken kollidierten mit anderen, bildeten immer größere Brocken. Und so entstanden schließlich die Planeten, die wir noch heute kennen. Aber einige Felsblöcke wurden nie ein Planet, sondern ziehen immer noch einzeln ihre Bahn um die Sonne. Diese Felsen sind das, was wir Asteroiden nennen.
Wir wissen ja schon ungefähr, auf welcher Bahn der Asteroid ist. Das heißt, mit welcher Geschwindigkeit er sich in welche Richtung bewegt. Und wir können, und diese Werte werden an das Teleskop, an die Teleskopsteuerung übergeben, sodass das Teleskop quasi dem Asteroiden nachfolgt.
Bisher haben wir rund 37.000 sogenannte erdnahe Asteroiden entdeckt. Das sind die, die uns potenziell treffen könnten.
Und der Asteroid ist jetzt dort, wo das grüne
das
Kreuz ist?
Das ist die Position, die vorgegeben ist. Ja.
Aha.
Im Idealfall, ja. Aber es ist selten so, weil wir, wie gesagt, die Bahnen noch nicht genau bekannt sind. Also meistens ist er irgendwie in der Nähe. Mhm. Aber
der ist noch viel dunkler als die Sterne. Also
der ist noch dunkler als die Sterne, genau. Mhm.
Bringfried Stecklum speist die Beobachtungsdaten in eine Software ein. Die errechnet dann, wie weit entfernt der Asteroid ist, wie groß und ob er die Erde treffen könnte.
Bei welcher Zahl würden Sie sich denn erschrecken, wenn es da stehen würde als Durchmesser?
Na, 20 Meter ist schon ziemlich. Ja, also das war auch der Chelyabinsk, der war, glaube ich, 12 oder 13 Meter. Da klirren schon die Fensterscheiben, da geht schon einer an zu Bruch. Ne? Ja.
Und wenn der 100 Meter steht? Oder?
Das ist verhängnisvoll.
Warum das so verhängnisvoll ist, kann man sich mit einem einfachen Gedankenexperiment überlegen. Wenn man einen Ball gerade nach oben in die Luft wirft und wieder auffängt, dann bremst ihn die Erdanziehung zunächst ab, bis er am höchsten Punkt seiner Bahn für einen winzigen Moment in der Luft schwebt. Dann beschleunigt sie ihn auf dem Weg nach unten von neuem. Und zwar genau so sehr, wie sie ihn vorher abgebremst hat. Wenn der Ball wieder in der ausgestreckten Hand ankommt, hätte er, wenn es keinen Luftwiderstand gäbe, exakt dieselbe Geschwindigkeit wie beim Abwurf. Und das gilt nicht nur für Bälle. Eine Rakete muss mindestens mit der sogenannten Fluchtgeschwindigkeit von 11 Kilometern in der Sekunde starten, um den Weltraum zu erreichen. Das bedeutet umgekehrt, wenn etwas aus den Tiefen des Alls zu uns kommt, egal ob das ein Ball, eine Rakete oder ein gigantischer Felsbrocken ist, dann wird es mit mindestens 11 Kilometern in der Sekunde auf der Erde einschlagen. Bei dieser Geschwindigkeit dauert die Strecke München-Berlin etwa 45 Sekunden.
Es wird ja die Einschlagsenergie wird ja in extrem kurzer Zeit sozusagen freigesetzt. Ne? Vergleichbar mit dem, was bei nuklearen Explosionen. Ne?
Schon bei
1 Kilometer ist sozusagen von globaler Wirksamkeit. Ne?
Von globaler Wirksamkeit.
Ja, 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 ja. Weil ich meine, da wird so viel Staub auch in die hohe Atmosphäre gebracht und da verändert sich eine ganze Menge. Ja.
Dass wir überhaupt wissen, wie gefährlich Asteroiden sein können, verdanken wir dem amerikanischen Physiker Luis Alvarez. Dass es über sein Leben noch keinen Hollywood-Film gibt, grenzt an ein Wunder. Das Langweiligste ist noch, dass er den Nobelpreis für Physik gewonnen hat. Alvarez ist bei der Entwicklung der Atombombe dabei gewesen. 20 Jahre später hat er das Video von der Ermordung Kennedys analysiert und mit kosmischer Strahlung nach verborgenen Kammern in den Pyramiden von Gizeh gesucht. Und dann, 1980, macht er gemeinsam mit seinem Sohn Walter eine merkwürdige Entdeckung. In den Gesteinsschichten, die vor 66 Millionen Jahren abgelagert wurden, also genau dann, als plötzlich die Dinosaurier verschwanden, finden sich überall auf der Erde Spuren des Elements Iridium. Doch auf unserem Planeten ist Iridium äußerst selten, im Gegensatz zu Asteroiden.
Wie groß war denn der, der die Saurier getroffen hat?
Der war, glaube ich, einige Kilometer groß. Ja.
1991, 11 Jahre nach Alvarez' Entdeckung, wird auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan der Chicxulub-Krater identifiziert. 180 Kilometer Durchmesser, 66 Millionen Jahre alt. Der Asteroid, der hier eingeschlagen ist, muss etwa 14 Kilometer groß gewesen sein. 20 Kilometer pro Sekunde schnell und hatte beim Einschlag die Sprengkraft von 200 Millionen Hiroshima-Atombomben auf einmal.
Und gegen sowas hätten wir auch eine Chance, wenn es sowas nochmal gäbe?
Da kann ich momentan keine Antwort drauf geben. Naja, es ist ja eine Unmenge an Energie, die freigesetzt wird. Die Atmosphäre wird aufgeheizt. Es gibt einen Transport von Staub in die Hochatmosphäre. Das heißt also, das Klima wird sich tatsächlich drastisch ändern. Also es gibt Druckwellen, die Gebäude zerstören.
Auf kurze Hitze und globale Feuersbrünste folgt ein jahrelanger Winter, der sämtliche Nahrungsketten durcheinanderwirbeln und Landwirtschaft in weiten Teilen der Welt unmöglich machen würde.
Die Erde wird nicht total kaputt gehen oder so, ja. Aber für manche Dinge wird es dann, oder für uns wird es dann vielleicht allgemein ziemlich schwierig. Ja. Das auf jeden Fall.
Bei dem Asteroiden, den ich mit Bringfried Stecklum beobachte, taucht schon nach wenigen Sekunden Rechenzeit eine Kolonne von Zahlen auf dem Bildschirm auf. Der Asteroid hat 10 Meter Durchmesser und wird der Erde bis auf 1000 Kilometer nahe kommen.
Aber ist ja trotzdem extrem nah, 1000 Kilometer, oder?
Ja, das gibt's schon, ja.
Das ist aber so genau, dass das macht ihn jetzt keine Sorge.
Nee, keineswegs.
Überhaupt wirkt Brinkfried Stecklum ziemlich unbesorgt. Denn es gibt ein System, auf das er sich verlassen kann. Und das ist vielleicht das, was mich an der Geschichte der Asteroiden am meisten erstaunt hat. Nur 7 Jahre nach der Entdeckung des Chicxulub-Kraters und im gleichen Jahr, in dem der Hollywood-Film Armageddon erschien, ergriff die Menschheit schon ernsthafte Maßnahmen, um das Problem in den Griff zu bekommen.
The Committee on Science, Space and Technology will come to order. Good morning.
Und zwar die Menschheit in Gestalt des amerikanischen Kongresses.
Today's hearing is on a subject important to our nation and to our world.
Im Jahr 1988 beauftragte der Kongress die NASA, innerhalb von 10 Jahren 90% aller erdnahen Asteroiden aufzuspüren, die einen Durchmesser von 1 Kilometer oder mehr haben und damit potenziell die Zivilisation gefährden.
Und genau das, was damals beschlossen wurde, ist dann auch einfach passiert.
Da ist man schon fast durch, also es gibt vielleicht noch einen oder so. 99,999% hat man gefunden von denen. Und dann hat man das Limit auf 100 Meter gesetzt, weil man gesehen hat, dass auf 100 Meter, je nach Position oder Ort, wo das Teil runterkommt, immer noch verheerende Auswirkungen geben kann.
Woher weiß man denn, dass man 99,9% gefunden hat oder dass man erst 70% gefunden hat? Also woher weiß man denn, wie viele man nicht gefunden hat?
Ja, man kann ja eine Statistik machen, weil zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Arten, also solche Asteroiden zu klassifizieren oder zu katalogisieren. Zum Beispiel einmal über Einschlagkrater, die kannten wir auf der Erde ja auch, ja, also, oder auf dem Mond zum Beispiel. Von der Größe der Einschlagkrater kann man auf die Größe des Körpers schließen und kriegt dabei eine Statistik über die Größenverteilung.
Wenn man die Häufigkeit von Einschlägen in der Vergangenheit analysiert und die Bahnen der 99% der großen Asteroiden, die wir kennen, dann reduziert sich die Wahrscheinlichkeit für einen katastrophalen Einschlag in den nächsten 100 Jahren auf etwa 1 zu 120.000. Mit anderen Worten, mit dem nächsten Weltuntergang wäre durchschnittlich in 12 Millionen Jahren zu rechnen.
Es gibt momentan kein Objekt, was so eine Wahrscheinlichkeit hätte, dass man tatsächlich irgendwas in den nächsten Jahrzehnten befürchten müsste.
Grace, ich weiß, ich habe dir versprochen, wieder nach Hause zu kommen.
Daddy, was soll das heißen?
Es sieht aus, als könnte ich mein Versprechen nicht einhalten.
In Armageddon war es Bruce Willis, der sich dem Asteroiden zusammen mit ein paar Atombomben tapfer in den Weg werfen und für die Zukunft der Menschheit opfern musste.
Alles Gute, mein Schatz.
Daddy, nein!
Aber dass wir uns in der Realität sicher fühlen dürfen vor herabfallenden riesigen Gesteinsbrocken, liegt vielmehr in einer gigantischen Kooperation von verschiedenen Ländern, von Profis und Amateuren, von Politik und Wissenschaft. Die Erde wird also nicht von Bruce Willis und seinen Bomben beschützt, sondern von Menschen wie Brinkfried Stecklum und seinem Nachtassistenten Herrn Ludwig.
Haben wir das beobachtet zusammen, Herr Ludwig?
Bitte?
Haben wir den zusammen beobachtet, der da eingeschlagen ist in Berlin?
Das, wer war eingeschlafen?
Nicht eingeschlafen, eingeschlagen.
Was mich vor allem mit einer Frage zurücklässt: Warum geht die Menschheit nicht mit allen Gefahren so um?
Center screen volume up.
A leaked email seen by KZVZ confirms that the U.S. Geological Survey expects an eruption anytime soon, possibly within hours, and possibly with devastating consequences for America and the world.
Oh God.
Das ist keine echte Nachrichtensendung, sondern kommt auch aus einem Katastrophenfilm. Supervolcano kennen wahrscheinlich nicht annähernd so viele Menschen wie Armageddon. Aber auch wenn Asteroiden in unserem kollektiven Bewusstsein stärker verankert sind, Vulkanen sind wir Menschen mindestens genauso sehr ausgeliefert.
Das Beste, was wir machen können, ist einfach beobachten, evakuieren, wenn nötig, und einfach gut darüber informieren.
Die Vulkanologie-Professorin Juliana Troch erzählt mir vom letzten Mal, dass ein Vulkanausbruch globale Auswirkungen hatte.
Das war der Vulkanausbruch 1815, der Tambora-Vulkan. Also war ein wahnsinnig großer Ausbruch. Auf der Vulkanexplosivitätsindexskala, die wir der Vulkanologen da so benutzen, war das ein Vulkanausbruch der Stärke 7. Das ist so mit das Größte, was wir als Menschheit jemals beobachtet oder mitverfolgt haben.
Und warum ein Vulkanausbruch in Indonesien für die ganze Welt gefährlich werden kann, hat mit einem unsichtbaren Nebenprodukt der Eruption zu tun: Schwefeldioxid.
Das hat so einen lichtabschirmenden Effekt und kann dadurch dazu führen, dass sich die Atmosphäre tatsächlich signifikant abkühlt für mehrere Jahre.
Das Erste, an was die meisten von uns bei Vulkanausbrüchen denken, ist wahrscheinlich Lava. Aber von allen Folgen eines großen Ausbruchs ist die Lava vergleichsweise die harmloseste, weil sie sich langsam und auf vorhersehbaren Pfaden bewegt. Gefährlicher ist schon die heiße Asche. Sie kann zu tödlichen Glutwolken werden und mit hunderten Stundenkilometern durch menschliche Siedlungen rasen, wie zum Beispiel in der römischen Stadt Pompeji, die vor knapp 2000 Jahren von einer Aschewolke begraben wurde. Aber bei wirklich großen Ausbrüchen haben die ausströmenden Gase, CO2 und Schwefeldioxid, die Fähigkeit, das Klima auf der ganzen Erde zu verändern. Und deshalb ist 1816, das Jahr nach dem Tambora-Ausbruch, als Jahr ohne Sommer in die Geschichtsbücher eingegangen.
Also bis zu 3 Jahre lang hatten wir deutlich kühlere Sommer. Und das hat dazu geführt, dass es im Norden der USA zum Beispiel noch im Juni einen halben Meter Schnee gelegen hat.
Und während in Indonesien etwa 11.000 Menschen durch die Asche und Glutwolken getötet wurden, forderten die klimatischen Folgen bis zu 100.000 Opfer.
Es hat Epidemien gegeben, zum Beispiel große Typhusausbrüche in östlichen Mittelmeerregionen und auch Choleraausbrüche in Indien und Bangladesch. Und in Irland und Deutschland hat es zum Beispiel auch große Hungersnöte verursacht.
Dem außergewöhnlichen Wetter sind später alle möglichen Folgen zugeschrieben worden. Mal mehr, mal weniger überzeugend. Das Sterben vieler Pferde soll zum Beispiel die Erfindung des Fahrrads begünstigt haben. Wahrscheinlich eher Quatsch. In Stuttgart soll zum Ende der Missernten das Cannstatter Volksfest entstanden sein. Tatsache. Und das miese Wetter inspirierte Mary Shelley zu ihrem Schauerroman Frankenstein. Aber an den Rand des Aussterbens hat dieser Ausbruch die Menschheit nicht gebracht.
Das war der Ausbruch des Toba-Vulkans vor 75.000 Jahren. Der hatte so einen Vulkanexplosivitätsindex von ca. 8, war also noch ungefähr 10-mal größer als der Tambora-Ausbruch 1815. Und dabei ging der Effekt der globalen Abkühlung so weit, dass sich das Klima da geschätzt bis zu 4 Grad abgekühlt haben muss.
Der Toba-Vulkan, der genau wie Tambora zum Pazifischen Feuerring gehört und in Indonesien liegt, stieß damals 2800 Kubikkilometer Gestein in die Luft.
Und jetzt haben Sie eben gesagt, Kubikkilometer, kann wirklich Kubikkilometer Gestein.
Ja, das haben wir ausrechnen, wie weit verschüttet Deutschland da wäre mit dieser Menge.
Nach dem Interview habe ich das dann auch ausgerechnet und festgestellt, dass die Toba-Eruption ganz Deutschland unter 8 Meter Asche hätte begraben können. Aber in Wahrheit fiel die Asche natürlich nicht über Deutschland, sondern bedeckte eine gigantische Fläche vom Südchinesischen Meer bis zur Arabischen Halbinsel.
Und das wird tatsächlich korreliert auch damit, dass es sowas wie einen genetischen Flaschenhals gegeben haben muss, ungefähr um die Zeit. Einfach die Anzahl der Menschen auf der Welt sich deutlich reduziert haben muss.
Laut dieser Theorie, die sich aus der Analyse unseres Erbguts ergeben hat, soll der Vulkanausbruch vor 75.000 Jahren die Zahl der Menschen auf der Welt so weit reduziert haben, dass nur noch zwischen 1.000 und 10.000 Menschen übrig blieben. Kaum vorstellbar. Diese These ist als sogenannte Toba-Katastrophentheorie bekannt.
Die ist tatsächlich so ein bisschen diskutiert, weil sich das nicht so ganz mit archäologischen Befunden aus der Zeit korrelieren lässt. Also da sieht man eigentlich nicht, dass es da irgendwelche Disruptionen in der Siedlungsgeschichte gegeben hat.
Aber auch wenn die Toba-Eruption uns nicht an den Rand des Abgrunds gebracht hat, dass ein Vulkanausbruch zum Aussterben ganzer Spezies führen kann, ist mehr als nur theoretisch denkbar.
Ja, tatsächlich hat es immer mal wieder ganze Massenartensterben gegeben.
Und das größte Massenaussterben der Erdgeschichte war nicht am Ende der Kreidezeit, als die Dinosaurier verschwanden, sondern an der Grenze zweier Erdzeitalter vor 250 Millionen Jahren, beim Ausbruch der sogenannten sibirischen Flutbasalte.
Was da passiert ist, ist, dass eigentlich in relativ schneller Abfolge für Geologen, das heißt, wir reden über 100.000 Jahre oder 200.000 Jahre, einfach sehr, sehr große, effusive Vulkanausbrüche gegeben hat, die einfach riesige Mengen Magma eruptiert haben. Also es wird geschätzt, dass das eine Fläche von ungefähr 7 Millionen Quadratkilometern bedeckt.
7 Millionen Quadratkilometer sind ungefähr die Fläche Australiens. Und das Gestein, das sich in Sibirien aus der Lava gebildet hat, ist bis zu 3 Kilometer dick. Dagegen ist die Toba-Explosion mit ihren umgerechnet 8 Metern Gestein über ganz Deutschland fast schon lächerlich.
Und was das verursacht hat, war de facto ein ökologischer Kollaps der kompletten Erde. Also es wird geschätzt, dass ungefähr 81% aller marinen Arten ausgestorben sind und 70% aller Wirbeltierarten auf der Erde. Und das hat natürlich unsere Weltgeschichte sehr, sehr geprägt.
Geprägt ist dabei natürlich sehr wohlwollend formuliert. Aber wenn man das Positive sehen will, ohne das Massenaussterben vor 250 Millionen Jahren hätte es uns wohl genauso wenig gegeben wie ohne den Asteroiden, der den Dinos zum Verhängnis wurde. Denn immer, wenn dominante Spezies verschwinden, stehen Gelegenheiten für Nachfolger. Nur aktuell sind wir ja die dominante Spezies. Und an Nachfolgern haben wir wenig Interesse.
Kann man da jetzt sagen, ja gut, das war zu Beginn der der Planetengeschichte, sowas passiert heute nicht mehr? Oder ist sowas theoretisch auch immer noch möglich?
Das ist theoretisch immer noch möglich. Die Perm-Trias-Grenze war vor ca. 250 Millionen Jahren. Das ist verglichen mit der gesamten Erdgeschichte von 4 Milliarden Jahren noch gar nicht so lange her.
Das Beruhigende aber ist, solche Ausbrüche sind extrem selten. Auch wenn Explosionen von der Größe der Toba-Eruption etwa alle 80.000 Jahre passieren, die Menschheit hat immerhin schon einen Toba überlebt. Und heute gibt es viel mehr von uns und wir sind auch viel besser über die Welt verteilt als vor 75.000 Jahren. Und die wirklich gigantischen Eruptionen, wie an der Perm-Trias-Grenze, treten nur im Abstand von Dutzenden Millionen Jahren auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass Lotte einen solchen Ausbruch miterleben wird, ist also ähnlich gering wie bei den Asteroiden.
Now I've heard you say this yourself again and again. Chances of a super eruption are virtually zero.
No, you are right. But
then I really don't see what the problem is here.
Unser kleiner blauer Planet, der aus dem All so friedlich aussieht, ist also von Natur aus eigentlich genau das, sicher und friedlich. Gäbe es dann nicht in letzter Zeit, also circa den letzten 50.000 Jahren, ein beunruhigendes kleines Detail. Schon als Charles Darwin in den 1830er Jahren an Bord der Beagle um die Welt fährt und systematisch zu erfassen beginnt, wie die Tierwelt sich im Laufe der Erdgeschichte verändert hat, macht er eine merkwürdige Entdeckung.
Es ist unmöglich, nicht in tiefstes Staunen darüber zu geraten, wie der amerikanische Kontinent sich derart verändern konnte. Früher muss er ja von großen Ungeheuern erfüllt gewesen sein. Heute finden wir im Vergleich dazu nur noch Zwerge, verglichen mit den einstigen Bewohnern.
6 Meter lange Faultiere, 2 Tonnen schwere Huftiere und gigantische Bären, die das Gewicht von Eisbären um das Fünffache übertrafen. All diese Bewohner Südamerikas sind vor etwa 11.000 Jahren plötzlich verschwunden. Und auf anderen Kontinenten und abgelegenen Inseln ereignete sich Ähnliches. Weltweit sind so 2 Drittel aller Tierarten mit mehr als 45 Kilogramm Körpergewicht ausgestorben. In Eurasien und Australien vor 50.000 Jahren, in Nordamerika vor 12.000, auf Madagaskar vor 2.000 und auf Neuseeland vor 700 Jahren. Und rätselhafterweise begann das massenhafte Sterben immer dann, wenn kurz davor eine merkwürdige neue Spezies eingewandert war. Ein nackter Affe aus Afrika.
Okay, und was ist dann passiert? Ich weiß, wie alt du heute bist, Lotte. 100 Tage.
Sind wir also am Ende doch selbst die größte Gefahr für unser Überleben? Sollten wir statt in den Sternenhimmel und in die Schlote von Vulkanen also lieber in den Spiegel schauen?
Das war Folge 1 von Die vielleicht letzten Tage der Menschheit. Ein Podcast von Bremen 2 in 6 Teilen. Die Autoren und Produzenten sind Janis Funk und Jakob Schmidt. Regie: Giuseppe Maio. Redaktion: Tobias Nagorny. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek.
In der nächsten Folge:
Since 2010, we have shredded just about every arms control agreement we had.
Seit 2010 haben wir so ziemlich jedes Atomwaffenkontrollabkommen in die Tonne getreten.
The human brain was not evolved over hundreds of thousands of years to understand how to manage these kinds of risks.
Das menschliche Gehirn wurde von der Evolution nicht dazu geschaffen, innerhalb von Minuten solche Risiken abzuwägen und Entscheidungen zu treffen,
in which decisions have to be taken in minutes,
wenn die Konsequenzen eigentlich unvorstellbar sind.
With consequences that are essentially unimaginable.
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
Eine der größten Sicherheitslücken aller Zeiten.
Warnstufe auf Rot.
Mit Einfallstoren für Hacker überall auf der Welt.
Sag mal, Christian, hast du das Internet kaputt gemacht? Und dummerweise musste ich sagen, ja, aber ich repariere es wieder.
Hi. Ich bin Janne Knödler.
Und ich, André der Hörmeier.
Wir erzählen euch in unserem Podcast Wild Wild Web wieder Geschichten aus dem Internet.
In der neuen Staffel geht es um die stillen Helden und Heldinnen der Open Source Community, die dafür sorgen, dass das Internet nicht einfach zusammenbricht.
Und um einen Showdown zwischen einem berühmten Influencer und einer deutschen Kreisstadt.
Als ich das gehört habe, dachte ich, die ticken doch nicht mehr richtig.
Es geht um die Leute, die aus dem Silicon Valley die Weltpolitik aufmischen.
Und wie immer geht es darum, was diese Geschichten über uns erzählen und über die Welt, in der wir leben. Neue Folgen Wild Wild Web
hört ihr ab jetzt jeden Donnerstag
in der ARD Audiothek.